Das ist der Materie-Podcast. Mein Name ist Alm. In letzter Zeit häuften sich in Deutschland und Österreich islamistische Attentate. Diese sind die Spitze von Radikalisierungstendenzen, die über soziale Netzwerke verschärft werden. Die Hintergründe dieser Entwicklungen beleuchten Clemens Neuhold und Stefan Kaltenbrunner in ihrem aktuellen Buch Allahs mächtige Influencer, wie TikTok-Islamisten unsere Jugend radikalisieren. Clemens Neuhold beschäftigt sich als Journalist, gegenwärtig beim Profil, seit 20 Jahren mit Migration und Integration. Stefan Kaltenbrunner, Autor und ebenfalls Journalist, war Chefredakteur von Datum, Kurier.at und Puls24. Herzlich willkommen beim Materie-Podcast Clemens Neuhold und Stefan Kaltenbrunner. Allahs mächtige Influencer heißt euer aktuelles Buch. Und das Wort Allah legt ja gleich einmal nahe, dass es irgendwas mit Islam oder Islamismus zu tun hat. Und meine Frage ist gleich einmal zur begrifflichen Orientierung. Gibt es einen Unterschied zwischen Islam und Islamismus? Und wenn ja, welchen? Und kann ich das als Außenstehender überhaupt erkennen?
Eine große Frage gleich am Anfang. Da haben sich schon viele die Zähne ausgebissen. Wir haben auch viele Definitionen in dem Buch, weil uns genau dieser Unterschied sehr wichtig ist, also diese Abgrenzung auch zu machen. Aber man kann es so zusammenfassen, Islamismus unterscheidet sich vom Islam, indem der Islamismus andere abwertet, die eigene Religion über andere Religionen stellt, über auch die Demokratie stellt. Das heißt, die Gesetze, die von Allah kommen, die stehen über allem. Und nur Gesetze, die von Menschen gemacht werden, werden so gesehen nicht anerkannt. Da steckt schon drin auch ein Teil des Problems, warum wir dieses Buch machen. Das ist natürlich demokratiefeindlich, das ist gesellschaftszersetzend und das ist vor allem unser Untertitel, die Jugend radikalisierend. Also der Untertitel ist ja, wie TikTok-Islamisten unsere Jugend radikalisieren, und da ist eben dieser Unterschied zwischen dem Islam und Islamismus sehr wichtig, wenngleich auch, glaube ich, mit dir im Gespräch wir sicher das ein oder andere dann finden werden, wo die Grenzen auch fließend sind, weil Religion per se immer was Dogmatisches hat auch, und diese fließenden Grenzen auch ein großes Problem sind bei diesem Thema. Ein kleiner Vorgriff: viele, die den Islamismus frönen und auf TikTok verbreiten und von früh bis spät die Hirne der Jugendlichen vergiften, die sind nicht strafrechtlich, haben kein Problem, die machen das unter dem Deckmantel der Religionsfreiheit. Also es ist schwierig, wir versuchen, diese Grenze zu ziehen, wir ziehen sie immer wieder, aber es ist eben nicht leicht.
Ja, die Definition, glaube ich, ist tatsächlich eine wichtige, und es gibt natürlich einen Unterschied zwischen Islamismus und Islam. Aber bei den Definitionen, und jetzt bin ich ein bisschen garstig, kann man natürlich nachbohren und das auch wieder aufmachen, weil dass eine Religion ihre Gesetze über die weltlichen stellt, ist an sich jetzt einmal, müsste noch nicht unbedingt Islamismus sein in der Wahrnehmung, die wir da auch im Zusammenhang mit Terrorismus haben. Jetzt könnte man sagen, das ist eigentlich das Wesen fast jeder Religion irgendwie. Es gibt ja eigentlich keine unpolitische Religion, und so wie du es beschrieben hast, könnte das auch sehr gut auf islamische Staaten in der arabischen Welt zutreffen, die jetzt nicht zwingend unter dem Titel islamistisch in ihrer Gesamtheit laufen. Also
ja. Die Grenzziehung ist relativ schwierig, weil es ja keinen Islam per se als Gesamtreligion gibt. Wenn man sich den Islam anschaut, wir haben einmal die Trennung zwischen Sunniten und Schiiten, also diese grobe Trennung in zwei unterschiedlichen Richtungen, wie sich der Islam entwickelt hat. Und dann hat man innerhalb des Islam, vor allem des sunnitischen Islam, mehrere Rechtsschulen. Und es gibt ja kein Oberhaupt im Islam, dass man sagt, das ist so wie der Papst zum Beispiel bei den Katholiken. Das heißt, es ist relativ schwimmend, und die Grenze zwischen politischem Islam und Islam. Und es ist, glaube ich, jeder versteht es auch anders. Das ist auch die Schwierigkeit, wo du diese Grenze ziehst. Aber was wir im Buch beschreiben, ist einfach eine Entwicklung, die wir seit mehreren Jahren sehen, wo gewisse Protagonisten, wir nennen sie die Hassprediger oder salafistische Prediger, einfach einen politischen Islam propagieren, der eben diese Grenzen nicht mehr zieht. im Hinblick auf Demokratiefeindlichkeit, auf Menschenrechtsfeindlichkeit, Frauenverachtung, Ablehnung von Grundrechten. Und da, glaube ich, kriegt die westliche Gesellschaft ein Problem damit.
Ja. Aus unserer europäischen Perspektive ist es in den Auseinandersetzungen damit eigentlich auch so, dass wenn wir über den Islam sprechen und auch wenn wir von der Instrumentalisierung der Religion sprechen, wir meistens eine, nennen wir es mal, aufgeklärtere Form der Religion als den Mainstream, den islamischen, bezeichnen und das Fundamentalistische oder vielleicht sogar ursprüngliche oder radikalere, was ja, was man genauso gut im Kern ansiedeln könnte, als das Islamistische bezeichnet wird. Also diese, ich würde mich vielleicht auch von dieser Seite her nähern. Das ist, nennen wir es mal, gesellschaftlich, politisch, demokratisch wünschenswerter, blendet ein bisschen vielleicht die Problematik, die Religion an sich und der Islam, nicht als Monolith zu verstehen, mit sich bringt, blendet das aus, aber ja, wir sind in einem beständigen Annäherungsprozess.
Wenn du sagst, einen Satz dazu sagen, den liberalen oder säkularen Islam, wie wir ihn auch im Buch nennen, der ist ja nicht sichtbar. Das ist ja genau das Problem dieser Debatte, die wir führen. Das heißt, die Mehrheit, also die ganz große Mehrheit der Muslime in Europa, lebt ja einen Islam, der nicht auffällt. Die gehen am Freitag in die Moschee, die haben vielleicht die Frauen das Kopftuch auf, aber im Prinzip haben wir ja kein Problem oder wir haben keinen Zugang oder sagen, das ist jetzt, fällt uns jetzt irgendwie auf. Und das ist ja genau das Problem in der Debatte, dass diese paar Prozent oder wenigen Prozent den Islam oder den Narrativ des Islams dominieren. Und das sind eben diese Hassprediger, Fundamentalisten, Konservative etc. Und da, glaube ich, muss man auch die Diskussion ansetzen, dass das große oder die große Mehrheit einfach nicht sichtbar ist und die Religion von einigen wenigen dominiert wird, und zwar im Negativen.
Und jetzt haben wir aber Trends, weil du das den Begriff Mainstream genannt hast. Mhm. Und diese Prediger, diese Salafisten, die schaffen es, dass dieser Islamismus, dieser politische Islam, dieser abwertende Islam in Teilen unserer muslimischen Gesellschaft zum Mainstream wird. Nämlich in, wenn man so nennen will, Brennpunktschulen, in gewissen Parks, in gewissen Milieus. Man darf nicht vergessen, der Islam in Österreich ist seit der Flüchtlingswelle 2015 wieder deutlich konservativer geworden, weil viele Menschen aus Syrien, aus Afghanistan kamen, teilweise aus ärmeren Regionen, und wo es einfach noch der Islam noch keine Säkularisierung erfahren hat oder so in dem Sinn. Das sind dann Leute, die viel Zeit am Handy verbringen und viel Zeit, bevor sie vielleicht noch in eine andere Moschee gehen oder überhaupt auf Tuchfühlung mit einer säkularen Lebensweise gekommen sind, gleich in diese Gasse abbiegen, nämlich zu diesen Hardcore-Islamisten, die dir sagen, was ist Haram, Halal, was darfst du nicht. Und da haben wir teilweise jetzt wirklich schon ein Problem. Also da werden dann aus diesen paar Prozentpunkten werden dann viele, viele Prozent und teilweise schon in gewissen Klassengemeinschaften erdrückende Mehrheiten, die alle anderen dann unter Zugzwang bringen. Und das ist genau der Grund, warum wir gesagt haben, wir müssen jetzt wirklich ein Buch schreiben, das auch ein Weckruf sein soll, das weit über die einzelnen Prediger hinausgeht, sondern sagt, hey Leute, wir haben da echt ein Problem, und Muslime, wir haben da echt ein Problem. Das Buch wendet sich auch ganz konkret an Muslime, die aufpassen müssen, dass sie ihre eigenen Kinder nicht an diese Hassprediger verlieren. Mhm. Weil die wissen es im Zweifelsfall besser, weil sie klarere Antworten geben als die Eltern.
Ich habe noch, bevor wir weiter ins Buch einsteigen, noch einen letzten Umweg vielleicht auch noch einmal zur Begriffsklärung. Clemens, du hast so beiläufig erwähnt, Salafismus und Haram, Halal. Vielleicht könnt ihr noch ganz kurz, die Hörerinnen und Hörer werden die Begriffe wahrscheinlich eh kennen, aber damit wir noch einmal bei der Sache bleiben, die kurz erklären, diese Begriffe, was da passiert und wer diese Menschen sind, die dieser
ich
Gruppe...
Ich spiele kurz den Ball zum Islamwissenschaftler Stefan Kaltenbrunner.
Ich erkläre es ganz, ganz banal, Salafisten oder Wahhabiten, wie sie einen heißen, die im Prinzip die Lehre des Islam von den ersten drei Generationen nach dem Propheten weiterführen möchten. Sie sagen, das ist der wahre Islam oder der reine Islam und alles, was da passiert ist. Das heißt, alles, was im Koran ansteht und die Überlieferungen des Propheten sind quasi für uns gesetzt. Das heißt, sie möchten im Prinzip so leben oder so agieren wie vor 1400 Jahren, wie die ersten drei Generationen nach dem Propheten. Das sind die rechtgeleiteten Kalifen, nennt man das. Und auf das berufen sie sich und alle Gelehrten, die sie zitieren, berufen sich immer auf diese Gelehrten, die drei Generationen nach Mohammed gelebt haben, und alles andere wird nicht akzeptiert. Das heißt, die Rechtsordnung wird genommen aus einer Zeit, die eben 1400 Jahre zurückliegt, und das ist der Salafismus.
Wie hat das jetzt überlebt, diese 1400 Jahre, und wie kann es sein, dass das jetzt in Mitteleuropa im Jahr 2025 ein größeres Problem ist als in vielen Jahrzehnten zuvor?
Naja, den Islamismus hat es in der Form immer gegeben. Ja. Also wenn man sich nach Ägypten schaut oder die Tradition in Saudi-Arabien anschaut, auch im Iran etc., haben wir immer Strömungen gehabt, die sehr stark konservativ und fundamentalistisch gewesen sind. Die jeweiligen Herrscher oder Regierenden haben versucht, dann mit unterschiedlichen Methoden das zurückzudrängen. Wir haben es dann gesehen im Irak oder in Syrien, wo halt Regime an der Macht waren, die den Islam zwar mitgebraucht haben, aber zum Teil sehr unterdrückt haben, wie diese Regime dann gestürzt worden sind, haben wir gesehen, wie stark das in den einzelnen Gesellschaften verwurzelt sind. Das heißt, man hat diese Bewegungen wie die Muslimbrüder und auch die Wahhabiten oder Salafisten, die hat man immer schon gehabt, aber wir erleben einfach nach wahrscheinlich um die Jahrtausendwende, 2000, einen wirklichen Trend, der wieder konservativ auch in den muslimischen Ländern zurückgeht. Also wenn man sich 70er, 80er Jahre anschaut, hat es eine Bewegung gegeben, die sehr westlich orientiert waren. Aber der Islamismus hat die Oberhand bekommen und die Gesellschaften bewegen sich, was den Islam betrifft, zum Teil sehr rückwärtsgewandt. Außer es gibt einige Lichtblicke oder liberale Tendenzen, beispielsweise Saudi-Arabien, wo die Kleidungsvorschriften gelockert worden sind, wo man generell erkannt hat, dass man mit diesem Extremismus oder mit dieser radikalen Auslegung des Islam die Gesellschaft einfach nicht mehr weiterentwickeln kann und da irgendwie gegensteuern muss. Also das ist eine Tendenz, die jetzt in Saudi-Arabien einbricht, aber was wir sehen in Europa, dass sich die Leute eben komplett wieder auf diese fundamentale Ausrichtung des Islams zurückziehen. Das hat viele Ursachen. Andererseits, man fühlt sich von der Gesellschaft nicht angenommen. Man glaubt, dass man eine Unterscheidung braucht. Bei vielen Jugendlichen ist es eine Sinnsuche. Und da erleben wir eine Strömung, die faktisch wieder rückwärts gewandt ist.
Weil du gesagt hast, Haram Halal, also Halal erlaubt nach Islamregeln und Haram verboten, und diese Klarheit der Unterteilung der Welt in Gut und Böse, in erlaubt und nicht erlaubt, gibt halt jungen Menschen auch Orientierung, und sie kommt popmäßig rüber auf TikTok. Also wirklich sehr gut gemachte Videos, die sagen, darfst du das, darfst du nicht. Also es ist so im Frage-Antwort-Modus, wo dann ein Leibterer, ein Scheich sitzt auf einem Thron und so wie in dem Podcast-Studio ungefähr hier jetzt, der ist gut drauf und der lacht, und dann kommen so Sachen wie, darf ein Muslim in Schweinfurt leben, und haha, ist das lustig, und er gibt halt irgendeine Antwort, aber die nächste Antwort ist vielleicht schon ernster und die dritte ist noch ernster, und wie ernst das alles werden kann, Stichwort Terrorismus, da kommen wir dann sicher noch dazu, ja. Da gibt es dann sehr viele Schattierungen, aber diese Klarheit, diese Einfachheit, wenn du dir die ersten Sinnfragen im Leben stellst, und dann gibt er dir aber ständig irgendwelche Antworten. Das ist auch ein Ding, was bei jungen Menschen offensichtlich verfängt, was für unser Eins, wenn wir jetzt, schauen Sie alle drei an, eher säkular bis,
Nico nicht, der Nico.
bis sehr säkular geprägt, ist das eigentlich eine absurde Vorstellung, dass Religion irgendwie cool sein kann, und also diese dogmatischen religiösen Regeln. Aber da ist es eben nicht so, weil in einem durchschnittlichen muslimischen Haushalt ist Islam etwas Verbindendes, etwas Identitätsstiftendes, etwas Cooles auch für Junge. Man sieht es auch Freitagsgebet in den Moscheen. Da sind sehr, sehr viele Junge, die da immer am Freitag in Wien zum Beispiel auf die Donauinsel strömen. Also da ist schon mal ein Grundbezug da, und dieser Grundbezug wird eben noch verstärkt. Und eins noch zu dem, wegen dem historischen Exkurs. Man kann auch sagen, der Islam ist einerseits 600 Jahre weiter hinten, was die Säkularisierung betrifft, als das Christentum. Also wir hatten irgendwie im Christentum, Katholizismus mehr Zeit für Säkularisierung. Andererseits ist es auch die frischeste dieser Religionen. Und manche sagen dann, naja, Mohammed war der letzte Prophet. Mhm. Also das ist der aktuellste. Das ist jetzt nicht irgendwas aus der Urzeit, sondern das ist eigentlich das frischeste Angebot.
Und was die Salafisten auch sagen, ganz kurz, das, was im Koran steht, ist nie verfälscht worden. Also sie sagen, die Bibel, das ist 2-3 Jahrhunderte später oder sogar, ist eine Zusammensetzung von vielen Dingen, aber der Koran ist das endgültige Wort Gottes.
Ja, das ist
das Verkaufsargument.
Das ist also bemerkenswert. Ich meine, ich kenne mich ja bei diesen Dingen auch ein wenig aus und es ist erstaunlich, wie das Christentum ja immer wieder es geschafft hat, die Wahrhaftigkeit der Wiedergabe in den Heiligen Schriften neu zu interpretieren, anders einzuordnen, einordnbar zu machen, als das im Islam mit dem Koran der Fall war.
Wenn man jetzt mit Salafisten redet oder Predigern, sagen die, das ist das letzte Update. Ja? Also es gibt keins mehr. Das ist das es gibt kein anderes Update mehr. Der Koran ist, nachher hat es nichts mehr gegeben, also ist es endgültig, also von dem her. Und das ist schon sehr bemerkenswert.
Ja, es klingt nach einer sehr präzisen Arbeitsgrundlage. Er steigt ein in eurem Buch mit diversen Beobachtungen, diversen Fallbeispielen. Jetzt kriegen wir natürlich, die bürgerliche Öffentlichkeit, in der das alles debattiert wird in den Medien, wir bekommen natürlich einiges mit. Also wir haben in letzter Zeit das am wenigsten weit zurückliegende Attentat war in Villach jetzt vor ein paar Wochen. Im Nachgang dessen ist natürlich sehr viel über TikTok diskutiert worden. Da war euer Buch wahrscheinlich schon fast fertig geschrieben. Ich glaube, da ein paar Zeilen oder Halbsätze sind da vielleicht noch aktualisiert worden. Es ist für jemanden, der diesen Menschen nicht nahe ist, im persönlichen Umfeld fast ein bisschen schwer begreiflich, was dort überhaupt passiert. Es klingt fast schon ein bisschen nicht erfunden, aber unglaubwürdig. Man kann sich das eigentlich kaum vorstellen, dass da Teenager sich vor TikTok hinsetzen, Dinge durchscrollen, in diesen bekannten Rabbit Holes landen, sich die Videos anschauen und dann tatsächlich so weit radikalisiert werden, dass sie den Vorsatz fassen und zum Teil in die Tat umsetzen, andere Menschen umzubringen oder zu verletzen oder
genau
in der schlimmsten Form. Wie könntest du das Phänomen einmal beschreiben, weil es ist wirklich schwer einordnenbar.
Ich gehe mal umgekehrt von der Frage aus, die wir uns als Gesellschaft im Gesamten stellen müssen. Wie kann ein 14-Jähriger oder eine 14-Jährige, die in Österreich geboren ist oder der in Österreich geboren ist, der im Kindergarten gegangen ist, in die Volksschule, Schule, wie kann es sein, dass der oder die den Entschluss fasst, wie es du vorher gesagt hast, zum Hauptbahnhof zu gehen oder auf einen Platz mit einem Messer dort Ungläubige töten zu wollen? Das ist immer die Grundfrage, die wir uns als Gesellschaft stellen müssen. Das Zweite ist, diese Radikalisierung auf TikTok, diese Indoktrinierung, die haben wir auf der einen Seite übersehen, die hat sich aufgebaut wie eine Welle zu Corona-Zeiten. Mit dem 7. Oktober ist es dann wirklich ein Tsunami geworden und für Leute, die mit TikTok nicht so oder mit anderen Social-Media-Apps nicht so sich nicht so auskennen oder nicht so beschäftigen. Wir reden da von Millionen Zugriffen. Also ein Prediger, den wir beschreiben, der hat, glaube ich, knapp 700.000 Follower. Das haben manche Popstars nicht. Der hat ungefähr 30, 35 Millionen Likes. Diese Beiträge werden zigtausendmal geteilt und das ist nur einer. Wir reden da von hunderten Tausenden. Und wenn wir auf TikTok gehen, die von der Radikalisierungs- oder vom Suchtfaktor wie Heroin wirkt, im Gegensatz zu Facebook, das ist vielleicht ein kleines Bier, können... sehr kleines Bier, sind junge Leute, die sich zu diesem Thema angezogen fühlen, innerhalb von einer Stunde in diesem Video-Moloch drinnen und kommen da einfach fast nicht mehr raus, wenn es nicht eine Beratung gibt oder wenn es eine Gegenerzählung gibt. Pass auf, du bist da jetzt in einer Radikalisierungsspirale drinnen, die ist für dich nicht gut oder die ist für dich gefährlich. Wir haben das selber ausprobiert. Binnen einer Stunde bist du nur mehr in einer islamistischen Parallelwelt auf TikTok und das ist die Grundbasis für Leute, die sich dann wirklich weiter radikalisieren, aber da werden wir dazu noch kommen.
Wie kann ich mir diese jungen Menschen vorstellen? Sind die alle aus traditionell muslimischen oder muslimischen Haushalten? Sind das klassischerweise auch kulturchristliche Teenager, die man da einfängt? Ist das quer gemischt oder wie ist da die Disposition? Aus welchem Background haben die?
Na, man kann es bei den Extremfällen hernehmen. Da waren sehr viele Flüchtlinge dabei, aus Syrien, aus Afghanistan, teilweise wirklich sehr junge Menschen. Und dann gibt es aber eine sehr große Zahl, auch vor allem auch in Österreich, aus der Gastarbeitergeneration, dritte, vierte Generation, also wirklich in Österreich geboren, hier aufgewachsen. Der Wien-Attentäter 2020 ist in Mödling aufgewachsen. Beran A., man hat viel von ihm gehört, ja. Ihm wird vorgeworfen, dieses Attentat auf das Taylor Swift-Konzert geplant zu haben, ist in Niederösterreich geboren, in Ternitz aufgewachsen. Also das waren auch Kinderzimmer-Radikalisierungen, die wir hier gesehen haben. Also die hätten alle Möglichkeiten der Welt gehabt, in unserer Gesellschaft anzudocken, haben es aber nicht, weil das andere Angebot offensichtlich zu verlockend war.
Ja, aber stimmt das auch oder es ist zumindest... Habe ich das gelesen? Ich weiß nicht, ob das mit euren Recherchen zusammenpasst, dass sehr oft diese Jugendlichen aus Haushalten kommen, die vielleicht tatsächlich zweite, dritte Generation oder noch mehr da sind, bei denen die Eltern ja schon gar nicht mehr wirklich religiös sind, sondern durch und durch säkularisiert und das bestenfalls noch traditionell mitnehmen. Und es beginnt wieder so eine Refundamentalisierung, kann man fast sagen. Genau. Die den Eltern eigentlich auch unangenehm ist, beziehungsweise den Kindern dann die Eltern unangenehm sind, weil die nicht mehr so religiös sind.
Also genau, wir steigen da ein mit einer Szene von einem Burschen, der mit 16 am Hauptbahnhof gestanden ist und dort unglaublich abschlachten wollte. Der hat sich gerade noch in letzter Sekunde anders überlegt, aber der zum Beispiel kommt aus einem alevitischen Elternhaus und da waren die Eltern gar nicht religiös und da gab es Streit, also es wurde ja so wiedergegeben in den Einvernahmeprotokollen, Streit mit dem Vater auch, da waren auch persönliche Brüche, die dann dazu geführt haben, dass er zu dieser Ideologie greift, weil es ist eine wirklich sehr in sich schlüssige Ideologie, die einfach da ist und zu der du immer schneller kommst. Und deswegen kann das auch passieren. Und diese Eltern, das beschreiben wir auch, die sind natürlich besonders ratlos, weil die haben überhaupt keinen Zugang. Also da gibt es dann manche, die reagieren panisch und schneiden Bärte ab oder geben Hausverbot oder nehmen das Handy weg. Das macht es natürlich noch viel schlimmer. Andere lassen dann alles durchgehen, hoffen, dass es so wieder gut wird. Ja, das ist wirklich schwer, aber mit dem umzugehen. Ja.
Das ist, also es gibt, wenn man sich mit Beratungsstellen auseinandersetzt, die erzählen, dass sie weinende Eltern in den Sprechstunden haben, die sagen, ich kenne mein Kind nicht mehr. Also das hat sich innerhalb von 2-3 Wochen verändert. Die Kinder, also auch Beran, der Ternitzer Attentäter Taylor Swift, da wird auch berichtet, dass er mit den Eltern Probleme hat. Er hat den Eltern vorgeworfen, sie leben unislamisch, sie hören Musik und also alles, was die TikTok-Prediger sagen. Und viele Eltern haben mit der Religion, wie es der Clemens sagt, also die leben relativ ein unislamisches Leben, gehen halt vielleicht alle heiligen Zeiten in die Moschee und die Kinder entfremden sich nach und nach. Und das ist natürlich auch der Einfluss und das ist auch empirisch nachweisbar, dieser Online-Moscheen, sage ich jetzt einmal, wo sie einfach indoktriniert werden.
Jetzt wiederhole ich noch eine Frage, die ich vorher gestellt habe, weil ich nicht weiß, ob das untergegangen ist, aber die Hintergründe, die familiären Hintergründe dieser Jugendlichen, sind das dann durchwegs islamische oder, wie soll man sagen, ex-muslimische Haushalte oder schaffen die über die religiöse Kultur hinaus zu rekrutieren?
Konvertiten meinst du?
Machen die aus Kulturchristen Konvertiten?
Ja. Also wir haben einen Trend, dass sich in Schulen, dass es sehr viele Konversionen gibt zum Islam, zum Teil unter Zwang, zum Teil freiwillig, weil man dazugehören möchte. Und wenn man sich ein bisschen die Terrorhistorie anschaut, auch was den IS betrifft, also die radikalsten waren meistens Konvertiten, die nach Syrien gegangen sind. Also da waren ungefähr, glaube ich, 20% darunter, die konvertiert sind. Und dieses Phänomen gibt es, das sagen auch mehrere Islamwissenschaftler und Expertinnen, dass es vor allem in sogenannten Brennpunktschulen, nicht nur in Österreich, auch in Deutschland sehr, sehr weit verbreitet diese Konversionen gibt. Also dass 13-, 14-Jährige auf einmal irgendwie das Kopftuch aufsetzen oder sich irgendwie zum Gebet herrichten in der Früh. Also das ist jetzt keine Einzelfälle, sondern das passiert.
Ich muss vielleicht jetzt, wir sind jetzt von diesem breiten Phänomen, wo ich gesagt habe, das ist ein Mainstream teilweise, in Brennpunkt John & Co. sind wir, weil es so aktuell ist, zum Terrorismus gesprungen.
Ja.
Aber was uns natürlich wichtig war, zu sagen, Terrorismus ist die absolute Ultima Ratio, also der allergrößte Teil, wird nichts anstellen, ja, weil sonst würden ja unsere Hörerinnen und Hörer jetzt ziemlich Angst bekommen, auch mit Konvertiten und so weiter. Aber man muss sich das so vorstellen, früher haben sich Jugendliche radikalisiert, indem sie irgendwen kennengelernt haben. Sie waren irgendwie offen dem Thema, waren sie irgendwie offen gegenüber, das hat sie irgendwie interessiert, weil sie es vielleicht auch von zu Hause auch kannten. Dann haben sie wen kennengelernt, der sie vielleicht in eine Moschee eingeladen hat. Da waren sie in der Hinterhof-Moschee und da war ein irrsinnig charismatischer Prediger vielleicht, da gab es vielleicht auch Kampfsporttrainings, man hat sich gefühlt wie in einem Jugendlager.
Klingt und nach das einer war Burschenschaft.
Alles, genau, wie eine Burschenschaft oder wie bei den Pfadfindern oder was auch immer. Dort wurde man dann vielleicht im direkten Kontakt immer mehr radikalisiert und so sind auch zum Beispiel viele, wirklich hunderte Jugendliche auch dann zum IS runtergeschickt worden nach Syrien in dem 2014, 2015. Das heißt, diese Tür, diese kleine, enge, schmale Tür im Souterrain, in der Hinterhofmoschee musste man finden. Jetzt haben wir TikTok und das ist eine Tür, die sperrwankelweit offen steht. Und durch die kann ich einsteigen und wenn ich da mal drinnen bin, dann finde ich eben diese islamistische Variante. Und kaum eine gemäßigte. Und von dort kann ich dann, wenn ich will oder nicht mehr rauskomme, immer weiter vordringen. Und da spielen natürlich dann persönliche Brüche auch eine Rolle, wenn vielleicht das Scheidungsding oder Gewalt in der Familie oder das auch immer. Das kann das natürlich verstärken, dass ich eher das Radikalere dann suche. Und wer suche, der findet. Mhm. Also es gibt dann bei dem strafrechtlich nicht verbotenen Inhalten, die wir hauptsächlich beschreiben, gibt es dann zum Beispiel in den Kommentaren eine Einladung in eine geschlossene Chatgruppe auf Telegram.
Mhm.
Und da, wenn ich da reingehe und da vielleicht noch zeige, dass ich ein wahrer Muslim bin, dass ich jetzt mit 14 wirklich das Leben schon genau begriffen habe und weiß, was Haram und was Halal ist, dann kann sein, dass da wer auf mich aufmerksam wird und mich noch weiter einlädt in eine noch geschlossene Gruppe. Da gibt es auch teilweise Chatbots, das heißt, es agiert gar keine echter Mensch mit dir, sondern gibt es einmal einen Austausch und erst dann, wenn du sehr tief drinnen bist, dann kriegst du zum Beispiel eine Handynummer zu einer echten Person, die dich dann wirklich radikalisiert. Und eben dieses große Einfallstor, das wollten wir beschreiben, um zu sagen, Leute, da gehen viele Leute durch und dahinter warten echt schlimme Dinge, die bis hin zu einem Terroranschlag führen können. Und da ist die Verbindung zwischen diesen zwei Sphären.
Also man kann sich das vielleicht so vorstellen wie beim Fußball, wo die Scouts auf der Tribüne sitzen und die Jugendlichen zuschauen und sagen, okay, der wäre vielleicht. Und genauso sind diese Scouts auf TikTok und anderen Plattformen unterwegs und die sagen, okay, wir haben jetzt einen, der ist sehr interessiert und der wird dann auf Richtung Telegram und da sind dann wirklich die harten Chats.
Das klingt ein bisschen, diese Beschreibung nach wirklich modernen Marketing-Methoden, wo man einen großen Funnel baut und dann sozusagen die immer Interessierteren immer enger in diesen Trichter hineinführt, bis man die Bestgeeigneten am besten radikalisieren kann.
Aber das ist nicht neu. Der IS damals, der rekrutiert hat für Syrien, der hat unfassbar gut gemachte Online-Videos produziert und rekrutiert und jetzt macht man es halt in 30-Sekunden-Videos auf TikTok.
Die Rekrutierung ist ja damals schon über islamische Communities rausgegangen. Also es sind ja durchaus Menschen, die da mit dem Islam vorher nicht in Berührung gekommen sind, auf irgendeine Art und Weise da drinnen gelandet. Jetzt würde mich interessieren, ihr habt ja doch mit einigen von diesen Personen gesprochen. Mhm. Wie war das in der Recherche? Also ihr habt ja Experten, Expertinnen, die das auch wissenschaftlich beobachten, auch religiös wissenschaftlich beobachten und sozusagen Exemplare aus den entsprechenden Rekrutierungspools ja irgendwie vor dem Mikro gehabt, sozusagen, oder vor dem Notizblock, ich weiß nicht, wie man das heutzutage als Journalist macht.
Was ich spannend fand an der Recherche, dass wir Punkte, die wir beschreiben, vor ein paar Jahren, vielleicht vor 2, 3 Jahren, wenn man dann mit Protagonisten gesprochen hat, dass das ein bisschen downgegradet worden ist von der Problematik. Sie haben gesagt, okay, das schauen wir uns an und ist vielleicht eine kleine Phase oder ist jetzt nicht so schlimm. Und jetzt merken wir, dass halt viele dieser Experten, die vor 3, 4 Jahren noch ein bisschen vorsichtig argumentiert haben, jetzt eher dramatischer argumentieren als wir selber. Und das hat sich schon verändert. Also es ist schon ein neues Bewusstsein entstanden in der Politik sowieso. Das sieht man ja auch im neuen Regierungsprogramm, aber auch bei Sozialarbeitern, bei NGOs, bei Migrationsforschern etc. Also da hat sich schon was verändert die letzten 3, 4 Jahre, weil man einfach erkannt hat, dass man viele Dinge einfach übersehen hat und diese ganze TikTok-Geschichte, und das sagen alle Präventionsforscher, wir haben einfach nicht hingeschaut. Wir haben noch immer geschaut, was in den Moscheen passiert oder was in diesen Zirkeln passiert. Aber das TikTok ist so nebenbei gelaufen. Also wir haben das einfach nicht erkannt.
Mhm. Ich will jetzt noch nicht zu den Lösungen springen. Mhm. Einfach noch ein bisschen beim Problem verharren. Also in der Darstellung jetzt, das ist schon vorher angesprochen, wirkt das ein bisschen so, als wäre das jetzt eine unmittelbare große Bedrohung und eine große Anzahl an Menschen, wenn da Hunderte und Tausende Hassprediger unterwegs sind. Es sind wahrscheinlich auch fast nur Männer.
Nein, es gibt mittlerweile sehr viele Frauen. Es ist auch eine Frauenbewegung, die wir im Buch beschreiben. Die haben jetzt mit Terror und Gewalt wenig zu tun. Aber was uns einfach wichtig ist, wir sprechen von so einer schleichenden Islamisierung von einer Gesellschaft, wo Dinge als Normalität hingenommen werden, die einfach in den Westen nicht passen. Wenn da Influencerinnen oder Influencer-Pärchen auf TikTok agieren und da irgendwie ganz nett und lieb und freundlich irgendwie agieren, aber dazwischen sehr fundamentalistische Ansichten, wie man islamkonform lebt, verbreiten, und zwar millionenfach, dann hat man als Gesellschaft ein Problem. Ja. Also das hat jetzt nichts mit Terror und Gewalt zu tun, sondern das ist eine schleichende Abwendung von allen Dingen, die wir uns im Westen hart erkämpft haben.
Und kann man das irgendwie quantifizieren, welcher Teil der Jugendlichen davon betroffen ist, beziehungsweise da involviert ist?
Naja, wir haben dazu sehr viele Gespräche geführt. Und das war genau der Punkt, also dass das Mainstream ist in Teilen der muslimischen Jugend. Das kam eben nicht von uns, sondern das kam von Expertinnen und Experten. Und da gab es Aussagen wie von Musa al-Hassan Diaf, der die Radikalisierungsworkshop macht, und der hat gesagt, also in Teilen von Jugendlichen, die einfach generell wenig Ahnung haben noch von ihrer eigenen Religion, aber auch von Geschichte oder von Geografie, ist das teilweise Mainstream. Und er in jeder Klasse, wo er Workshops macht, merkt er im Gespräch, weil er darauf geschult ist, dass sich hier was Problematisches verfestigt. Eben dieses Weltbild, das eigentlich mit einem westlichen, aufgeklärten Leben nicht zu vereinbaren ist.
Und was?
Besonders in Brennpunktschulen. Also Brennpunktschulen, das sind einfach Schulen, wo, weiß ich nicht, Wiener Mittelschulen zum Beispiel, wo ein hoher Anteil an Muslimen ist, wo dann natürlich die das ernster nehmen und dogmatischer auslegen, dann auch die anderen mitziehen. Und auch das verstärkt diesen Mainstream. Mhm.
Also es gibt ja verschiedene Trends. Ja. Also wenn man zum Beispiel die Muslim Interaktiv nimmt aus Hamburg, die Islam Interaktiv, so heißen es, das sind die Kalifatsdemos gemacht haben. Ja. Die sprechen zum Beispiel den akademischen Bereich an. Das sind hochgebildete junge Männer, die das Kalifat fordern und dann wirklich eine rigide Auslegung des Islams propagieren. Auf Social Media, die sprechen jetzt nicht den 16-, 15-Jährigen in der Mittelschule an, sondern die gehen wirklich in den akademischen Bereich rein. Die sagen irgendwie, wir sind anders und argumentieren auch ganz anders. Dann gibt es die andere Gruppe, das sind die sogenannten, wir nennen es die Gangsterprediger, die dann wirklich so in die Randgruppen der muslimischen Gesellschaft reingehen, die sich mit Clangrößen umgeben, die Cousin-Ketten haben, Baseballkappen etc. Das finden die Jugendlichen einfach super. Das ist ein Vorbild für mich. Ja. Der zeigt mir, wie ich leben muss, wie ich stark bin. Kampfsport, hast du vorher gesagt. Dann gibt es diesen sogenannten Wellness-Islam auf TikTok, die das sehr nett und so ein Wohlfühl-Islam, aber trotzdem irgendwie merkst du immer, was sie argumentieren. Das ist fast kein Unterschied zu islamistischen Predigern, aber sie verpacken es halt in so eine Art nettes Geschenkpapier. Und das ist eben das Gefährliche, dass es wirklich die unterschiedlichen Strömungen gibt und für alle Jugendlichen etwas dabei ist.
Mich würde noch die Netzwerkstruktur interessieren von diesen Hasspredigten beziehungsweise der Vernetzung der Jugendlichen untereinander. Für mich, fürs erste Hinhören, klingt das ja so, als wäre das eine Ansprache, die sehr individuell ist oder sehr individualisiert. Also nicht, weil die Jugendlichen jetzt von irgendjemandem individuell angesprochen werden, sondern weil das Nutzungsverhalten so gestaltet ist, dass die Person halt vorm Handy sitzt, wahrscheinlich zu Hause im Kinderzimmer, Jugendzimmer, aber nicht in einer Gruppe. Also es ist keine Burschenschaft, wo man hingeht und dann fechtet, sondern das halt wirklich auf einer sehr persönlichen Ebene passiert. Aber ein bisschen habt ihr eh schon beschrieben. Also es gibt schon einen Austausch zwischen den Jugendlichen, aber das sind in dem Sinn jetzt nicht Bewegungen, die sich oft auch an Orten treffen oder sozialisieren, oder doch?
Naja, sie sind eigentlich Einzelkämpfer, ja. Aber man hat eine gewisse Tendenz zur Verbindung mittlerweile. Das hat viel auch mit dem 7. Oktober 2023 zu tun, mit dem Angriff der Hamas auf Israel und den Gegenschlägen dann, die ja dieses Wir-gegen-Sie-Gefühl, die der Westen gegen die muslimische Welt, also der Westen mit Israel, der uns Muslime vernichten will, das hat das extrem getriggert, dieses Gemeinschaftsgefühl, dass auch selbst viele, viele junge Leute, Muslime in Europa, im Westen, gegen den Westen aufbringen. Und das hat auch ein bisschen zu seinem, ein Islamismusforscher hat es ausgedrückt, der Great Honeymoon, zu einer Verbindung geführt von den unterschiedlichen Predigertypen auf TikTok und Co., die eigentlich generell eher auch aus Geschäftsinteresse schauen, dass jeder so seine eigene Community hat und ein bisschen gegeneinander arbeiten. Und jeder will der Bessere sein, weil es gibt ja kein Oberhaupt in dem Sinn. Aber das hat dazu geführt, dass sich die dann auch gegenseitig teilen und mehr auch dieselbe Sprache sprechen. Und das sieht man ziemlich in der Breite. Aber man kann sich nicht so vorstellen, dass oben drüber eine große mafiaartige Struktur gestülpt ist, die alle anleiten, das stimmt, weil das würde man merken. Also die sind jetzt nicht superreich oder so.
Ja, was man sieht bei den Netzwerken, die jetzt aufgedeckt worden sind in den letzten Wochen und Monaten, also es hat in Niederösterreich einige Fälle gegeben, die sind untereinander vernetzt online, da ist es egal, wo er sitzt, in Linz, St. Pölten oder Wien, die tauschen sich sehr intensiv aus, also bei dem Behran, den Taylor Swift, vermeintlichen Taylor Swift-Attentäter, haben ja geglaubt, dass das ein Einzelkämpfer ist, aber wenn man dann tiefer reingeschaut hat, hat man gemerkt, dass das sehr wohl sehr vernetzt war, auch ein Anschlag in Istanbul machen wollte, auch dort gewesen ist. Sein Kollege hat in Mekka einen wirklich durchgeführt, auch in Niederösterreich aufgewachsen, muss man dazu sagen. Also die sind schon untereinander vernetzt und was die Prediger, die sind natürlich, die haben große Netzwerke. Also da merkt man, dass die zum Teil wirklich untereinander verbunden sind. Es gibt in Deutschland sehr viele Moscheeverbände, die zum Teil auch jetzt wieder zugesperrt worden sind oder die vom Verfassungsschutz sehr streng kontrolliert werden, wo man merkt, okay, die Deutschen haben mit den Österreichern da eine Verbindung, der ist oft in dieser Moschee. Die tun sich gemeinsam zusammen, um Videos zu drehen oder sie treten auch gemeinsam zum Teil auf TikTok auf. Also da gibt es schon sehr große Netzwerke untereinander. Und was der Clemens richtig sagt, der 7. Oktober war ein Kitt zwischen den unterschiedlichen Strömungen. Und dieser Kitt ist leider auch in den säkularen und liberalen Islam reingegangen, wo die dann sagen, naja, diese Radikalen sind zwar furchtbar und schrecklich, aber was Israel betrifft, da haben sie eigentlich recht. Also da können wir nichts dagegen sagen. Und das merkt man auch in den Moscheen, wo einfach keine Interaktion oder keine Gegenerzählung ist, sondern die halten sich zurück und möchten ja nicht andocken oder anecken an den Radikalen.
Stichwort Moschee, da habe ich dazu eine Frage, aber auch zur Schule. Also es gibt ja jetzt, wir bewegen uns schon langsam dorthin, wo eigentlich ja auch Aufklärung betrieben werden könnte. Das ist in erster Linie mal tatsächlich in den Moscheen so. Sollte das passieren, wahrscheinlich aus unserer Perspektive, in den Schulen natürlich auch, ganz egal, ob das jetzt im Religionsunterricht oder in einem anderen Unterricht oder auch gar nicht im Unterricht ist, aber jedenfalls an diesem Ort. Wie ist die Lage in den Moscheen und in den Schulen bezüglich dieses Themas?
Ratlosigkeit, Hilflosigkeit, vor allem was den etablierten Islam betrifft. Also wir haben natürlich mit Islamischer Glaubensgemeinschaft, das ist der Dachverband der Moscheegemeinden in Österreich, gesprochen. Und die haben eigentlich schlicht gesagt, wir sind dem irgendwo ausgeliefert, weil diese Entwicklung hat uns überholt, wir kommen da nicht mit. Also der Präsident der Islamischen Glaubensgemeinschaft, Ümit Vural, ich weiß nicht, wie viel Follower er hat, ein paar hundert. Wenn er was postet auf Facebook oder X, dann gibt es da ja, ein paar Likes. Aber die sind dann eher von 50 plus wahrscheinlich, also jetzt gemein, aber wahrscheinlich. Und die kommen da einfach nicht rein und sie versuchen es eigentlich auch gar nicht mehr, weil sie einfach ratlos sind. Und das ist der eine Bereich. Aber natürlich muss man sich die Frage stellen, woher soll dann die Gegenerzählung kommen? Die Gegenerzählung, die Gegenpropaganda, der Hinweis, Leute, der Islam ist vereinbar mit eurem Leben hier im Westen. Er muss vereinbar sein mit eurem Leben hier im Westen, sonst haben wir echt ein Problem. Also seine Mischung aus Empathie und Autorität, die sagt hier so nicht. Ja. Und da fragt man sich, woher das kommen soll. Und wenn es die Moscheeverbände nicht sind, eins noch dazu gesagt, die sind es auch teilweise deswegen nicht, weil sie es nicht sein wollen.
Ja.
Weil, wenn wir jetzt zum Beispiel über Israel, den Hass auf Israel sprechen, wenn der türkische Präsident Erdogan sagt, die Hamas ist eine Befreiungsorganisation, dann genügt die Fernsehschaltung nach Istanbul oder das türkische Fernsehen, dass ich quasi das, was die TikTok-Prediger sagen, mir den ganzen Tag bestätigt wird aus Ankara. Ja. Und die eigenen Eltern das sowieso, weil die wählen den Erdogan, das auch super finden. Und da fängt schon mal an. Also da kann man von einer türkischen konservativen Moschee, wird man nicht erwarten können, dass sie die Jugendlichen jetzt schützen vor den Predigern, die sagen, das ist Haram, das ist Halal, weil streckenweise sehen die das teilweise genauso. Aber nichtsdestotrotz, da muss was passieren, die sind in die Pflicht zu nehmen, das ist ihre Verantwortung, es geht um ihre Jugendlichen, da hinzuschauen. Was jetzt wieder uns, also dieses, wie du es vorher ausgedrückt hast, bürgerliche, nicht-muslimische, großteils Hörerschaft wahrscheinlich betrifft, da ist natürlich die Schule wesentlich gefragt. Mhm. Die Politik sowieso, die ist ja immer gefragt. Aber wo kann man die Jugendlichen erreichen, wo kann man Demokratie, Aufklärung, entspannten Umgang mit Religion, auch Säkularisierung, besonders Säkularisierung, man sollte sich wieder mehr darauf besinnen, dass das ein Wert an sich ist. Wo kann das stattfinden? Da ist natürlich die Schule sehr gefragt. Ja. Und deswegen ist es auch in dem Bereich jetzt besonders viel diskutiert worden und auch im Regierungsprogramm jetzt einiges eingeflossen. Ja.
Ich glaube, dass die Moscheen das Match mittlerweile verloren haben, was die Jungen betrifft. Wenn man sich jetzt mit Leuten wie den Erin Güvercin unterhält, der Gründer der Alhambra-Gesellschaft in Deutschland, die einen liberalen Islam propagieren, der sagt halt, Die Imame in den Moscheen, egal ob türkisch, arabisch oder sonstiges, haben kein Interesse daran, da wirklich gegenzusteuern, weil sie zum Teil ja mit diesen Ansichten konform gehen. Und was die Schule betrifft, ich glaube, die Schule ist der einzige Ort, wo wir wirklich noch einen Zugriff auf die Jugendlichen haben. Aber da müsste sich sehr viel ändern, dass wir in eine Richtung kommen zu einem religionsfreien Safe Space in Schulen, der ja aktuell nicht da ist, sondern das Gegenteil der Fall ist. Und da haben wir einige Lösungsvorschläge, wie sich das ändern sollte.
Bevor wir ganz zu denen kommen, habe ich noch zwei Sachen. Das eine ist zum Thema Schule. Mhm. Also ich bin ja auch sehr oft in Diskussionen zum Ethikunterricht gewesen und eines der größeren Gegenargumente oder Scheinhauptargumente gegen den Ethikunterricht war ja immer speziell, der islamische Unterricht muss in der Schule stattfinden, weil sonst findet er in den Hinterhöfen statt. Also in dem Argument ist natürlich einiges faul, weil wenn in den Hinterhöfen etwas passiert, was wirklich problematisch ist, kann die Lösung nicht darin bestehen, es in die Schule zu verfrachten, wo man das Problematische besser kontrollieren kann. Es sollte überhaupt nichts Problematisches in der Schule sein, natürlich. Also diese Erzählung hat sie ja spätestens jetzt der Wahrnehmung, dass TikTok eine Radikalisierungsmaschine ist, muss sich das ja aufgehört haben. Also das ist mal der eine Punkt. Insofern ist zu hinterfragen, ob der islamische Unterricht diese unterstellte Wirkung überhaupt jemals haben kann oder nicht. Und die andere Frage, die ihr noch habt, die hat damit nichts zu tun, ist, weil das Wort Geschäftsmodell gefallen ist. Gibt es irgendwo da im Hintergrund finanzielle Abhängigkeiten und Interessenslagen, die zu dieser Radikalisierung als Gesamtphänomen auch führen? Den Punkt haben wir noch gar nicht angesprochen. Also diese Hassprediger, werden die irgendwoher finanziert und ist das für die auch nicht nur ein ideologisches Geschäftsmodell, sondern auch ein finanzielles in irgendeiner Form?
Es gibt natürlich Gelder, die aus dem Ausland fließen, das weiß man. Es gibt verschiedene Interessensgruppen, die der Meinung sind, dass man Europa oder die USA, den freien Westen, in irgendeiner Weise destabilisieren muss. Und es werden Moscheeverbände finanziert, es werden auch einzelne Prediger finanziert. Die meisten dieser sogenannten Hassprediger leben ja interessanterweise von Hartz IV oder von Sozialhilfe. Die Moscheen bekommen Geld, also da ist schon was dahinter. Und wenn man mit Staatsschützern redet, die sagen, okay, wir haben viel gekappt, ja. Aber man weiß natürlich, dass der Moscheebau XY von Saudi-Arabien finanziert wird oder von den Muslimbrüdern. Also da ist schon ordentlich Geld dahinter. Die Prediger selbst finanzieren sich mit Vorträgen, mit dem Verkauf von Büchern, auch mit Pilgerreisen. Das ist ein sehr großes Geschäft, die nach Mekka fahren mit einschlägigen Reisebüros und dort noch besser indoktrinieren können, weil das einfach ein Raum ist, der von staatlicher Seite Österreich oder Deutschland oder Schweiz nicht kontrolliert werden kann. Also da verdienen die ihr Geld. Und was die Schulen betrifft, bevor der Clemens weitermacht, ich zum Ethikunterricht, also dieser Ethikunterricht ist ja völlig verkehrt angesetzt in Österreich, dass Ethik die machen möchten müssen, die in keinen Religionsunterricht gehen, ja, was ja völlig absurd ist. Und das ist einmal der erste große Fehler, der gemacht worden ist, dass man sagt, okay, alle, die nicht in einen normalen Religionsunterricht gehen, müssen in Ethik gehen, was also es versteht kein Mensch. Wir haben das Konkordat, also der Religionsunterricht muss in Schulen stattfinden. Das Konkordat wird keiner abschaffen wollen, aber was wir tun müssen. Ich würde
schon wollen.
Ja, du schon, ja, aber es wird deine Partei nicht und also es wird sich keiner die Finger verbrennen, dass er sagt, ich will jetzt das Konkordat abschaffen, weil dann hätte er wahrscheinlich 10% Minus. Ja. Das wird sich nicht ausgehen, aber wir sollen irgendwie schauen, dass diese säkulare, also diese Trennung zwischen Staat und Kirche und Staat und Religion in den Schulen jetzt wirklich einmal ankommt und das haben wir nicht. Und das haben wir noch nie gehabt und alleine die Diskussion, die jetzt geführt wird von ÖVP und FPÖ, also in Landesregierungen, kreuzverpflichtend etc. etc. Das ist einfach eine absurde Diskussion, die wir da derzeit führen und die müsste ganz anders angesetzt werden und aber offensichtlich trauen sich da die meisten nicht drüber, sonst wird es ja wirklich Widerspruch geben. Ne?
Und jetzt ein Punkt noch zum Islamunterricht als Hebel gegen Radikalisierung. 40-50% sind abgemeldet vom Islamunterricht. Aus diversen Gründen, weil es vielleicht am Nachmittag fällt oder weil man eben lieber gleich in den Moscheeverein geht, wo es nicht kontrolliert wird. Und bei jenen, die hingehen, kann man auch nicht leider davon automatisch ausgehen, dass da unser Gesellschaftsmodell propagiert wird. Nur als Beispiel, es gibt keine einzige Islamlehrerin ohne Kopftuch. Wobei wir immer wieder hören, Stichwort liberaler Islam, du musst das Kopftuch nicht aufhaben als Muslime, das ist deine persönliche Entscheidung.
Es gab sogar in einem prominenten Fall, wo die gefeuert wurde,
richtig, weil sie sich geweigert hat. Ja. Damit haben wir es uns wieder genau angeschaut und da ist wieder wirklich rausgekommen, dass bis jetzt noch keine eingestellt wurde ohne Kopftuch. Und daran sieht man schon einmal, wie konservativ da schon mal die Ausgangslage ist. Ja, wenn das nicht so wäre, dann wäre da wirklich der Islam in allen seinen Facetten, vor allem der europäische Islam, abgebildet. Das findet nicht statt. Und ich habe erst jetzt wieder vor ein paar Tagen Kontakt gehabt mit Lehrern, die mir gesagt haben, sie verfolgen mit Grauen, wie die Islamlehrer dann Gebetsräume in Schulen fordern, die Schüler anweisen, wie sie sich zu kleiden haben und die dann wieder andere anweisen, zum Beispiel Burschen, Mädchen, wie sie sich irgendwie halal zu verhalten haben. Also da ist eher so, dass wir da eine zusätzliche Baustelle haben, nämlich den Islamunterricht viel, viel besser, nämlich zu kontrollieren, nämlich von staatlicher Seite auch.
Ja. Ich meine, das war ja ein fundamentaler Denkfehler bei diesem Scheinargument, dass man den Religionsunterricht zur Deradikalisierung verwendet, weil dazu wäre ja kein Unterricht über Religion aus der Innensicht mit einer sozusagen missionierenden, erziehenden Wirkung notwendig, sondern gerade deswegen soll es einen Religionenunterricht aus der Außenperspektive geben, der historisch, soziologisch, philosophisch
ist, der einordnet,
aber eben nicht konfessionell.
Die Innenperspektive gebunden ist auch wichtig, da sind wir aber schon in der Deradikalisierungsarbeit. Ja. Also sind wir schon so tief drin, dass dann wirklich dann eben der zitierte alte Aff sich dann hinsetzen muss und das wieder versucht als gläubiger und kundiger Muslim wieder dekonstruiert, aber das kann es ja wohl nicht sein. Also da muss ja davor schon eine Art Religionen-Unterricht über die verschiedenen Religionen gesprochen werden und dieses Konstrukt oder Errungenschaft oder was auch immer, Religion, in Kontext gestanden werden zum Staat und zu dem Leben, das wir haben und zu den Regeln, die gelten. Und das ist, sollte eigentlich mal die Ausgangsbasis sein. Und leider stellen wir uns diesen ganzen Themen jetzt einfach, jetzt wo es 5 vor 12 oder nach 12 ist. Ja, aber jetzt ist es so.
Das war ja einer, ihr habt ja am Schluss des Buches einige Ratschläge bzw. Tipps oder Empfehlungen, Möglichkeiten, wie man diesem Problem begegnen kann, der Religionsunterricht bzw. die Schule als Ort der Prävention eigentlich und vielleicht auch ein bisschen der Radikalisierung ist ein ganz wichtiger Punkt. Will, um den Gusto aufs Buch ein bisschen zu...
Alle verraten jetzt nicht.
Zu aufrechtzuerhalten, nicht alle verraten, aber da sind schon ein paar Dinge drinnen, bei denen ihr euch erstaunlich weit aus dem Fenster lehnt. Schluss mit dem Blindflug-Messenger-Dienste überwachen ist schon eine ungewöhnliche Ansage. Aber naja, gut begründet, nehme ich an.
Vor allem aus liberaler Sicht.
Ja. Naja, angesichts dessen, was wir jetzt die letzten Monate und Jahre erlebt haben und wie sehr der österreichische Geheimdienst, Deutschland ist ein bisschen besser, im Blindflug zum Teil unterwegs ist, glaube ich, wird uns nichts anderes übrig bleiben, ob uns das gefällt oder nicht gefällt. Und ich sage es immer, der Attentäter, der vermeintliche Attentäter vom Taylor Swift-Konzert, das war wirklich 5 vor 12, die sind auf den nicht gekommen, die wussten nicht von dessen Existenz und Plänen, und wenn die Amerikaner dann nicht irgendwie hingeschaut hätten, dann hätte man wirklich ein Drama gehabt. Also das war nicht so, dass das eh vielleicht und möchte gerne. Und es gibt irgendwann einen Punkt, wo man sich halt fragen muss, okay, nützt es was? Und ich glaube, es nützt tatsächlich was, dass man in der Form die Dienste überwacht. Es gibt ja mittlerweile, alle glauben ja, dass dann alle überwacht werden und furchtbar und schrecklich, das ist ja nicht so. Deswegen, ob es uns gefällt oder nicht, ich glaube, wir müssen darüber diskutieren und es wird einen Weg geben müssen, dass man die Geheimdienste besser ausstattet.
Das muss von einem Rechtsschutzbeauftragten natürlich in jedem Fall freigegeben werden. Also in dem Fall, Innenministerium würde es gerne machen, Justizministerium muss es auch freigeben. Der Geheimdienstchef Javi Birchner spricht von 10 bis 20 Fällen ungefähr im Jahr, wo das wahrscheinlich sinnvoll wäre. Muss man natürlich immer mit Vorsicht genießen, kann sich dann schnell auswachsen, man weiß nie, wer an der Macht ist. Aber wie der Stefan sagt, die Hinterhofmoschee, wenn man die gesehen hat, hat man es auch überwacht. Und wenn die Hinterhofmoschee jetzt auf TikTok ist oder in einem geschlossenen Telegram-Kanal und da werden schon wirklich ganz konkrete Anschlagspläne gemacht haben, dann möchte ich da, dass der Staatsschutz reinschauen darf.
In allen Filmen, die wir sehen, ist das immer gang und gäbe, dass solche Dinge sowieso als gegeben funktionierend vorausgesetzt werden. Das ist das, was mich immer so daran fasziniert. Und ich bin ja auch schon auch politisch über 10 Jahre in diesen Diskussionen drinnen. Es ist dann doch immer sehr viel mehr möglich, als man sich ursprünglich gedacht hat und auch mit einem Grundrechtsschutz verbunden zum Teil auch möglich. Ich habe zum Glück keine abschließende Meinung und muss auch hier keine Seite ergreifen, aber man wird über viele Dinge einfach laut nachdenken müssen.
Ich glaube, man muss es diskutieren,
so oder so, entscheiden einfach.
Ich bin gespannt, ob du jetzt einen Punkt bringst in Sachen Eigenwerbung Neos.
Auf keinen Fall hier, auf keinen Fall.
Das ist nämlich ein Punkt drin, den die Neos schon umgesetzt haben, aber mehr würde ich jetzt nicht verraten, weil ich mache keine Werbung.
Ich verrate den auch nicht. Ich habe 2 Sachen hätte ich noch gerne, wenn wir die diskutieren. Seine war Brandmauer gegen Islamismus errichtet von Muslimen, finde ich interessant, habe dazu auch schon selbst einmal etwas geschrieben. Das verbinde ich auch mit der Einstiegsfrage, die ich hatte, Unterscheidung Islam, Islamismus und geht das für Außenstehende überhaupt? Also ich unterstelle, es gibt eine gewisse Bringschuld von dem, was islamische Strömungen, Verbände, Dachverbände, IGGÖs und so weiter sind, zu erklären, wo hier die Grenze verläuft, so dass man wirklich sich nicht näher damit beschäftigen muss, wo das recht klar ist. Idealerweise hätten die Dinge 2 verschiedene Namen, aber das ist ja nicht der Fall.
Nein, ich bin generell dagegen, dass man alles unter einem Pauschalverdacht und wir haben schon die Situation, dass der Islam per se jetzt als negativ und schlecht betrachtet wird. Man gibt 100.000 Statistiken und Umfragen mittlerweile. Und wenn ich dann höre, dass 60-70% keinen muslimischen Nachbarn haben möchten, dann läuft irgendwas schief. Und ich glaube aber trotzdem, dass man das Problem nicht ohne Muslime lösen kann, ganz einfach. Also es braucht eine Gegenerzählung, die aktiv von der muslimischen Community ausgehen muss, auch der Appell, den wir sagen, oder dieser Weckruf im Buch, es geht ja um unsere Kinder und unsere Jugendlichen, ja, die wir vor diesen Strömungen schützen müssen. Und deswegen muss diese Brandmauer unserer Ansicht nach aufgezogen werden. Aber das kann man nicht diktieren, sondern das muss einfach aus dieser muslimischen Gesellschaft kommen. Also das darf jetzt kein Zwang sein, aber ich glaube, dass da schon ein bisschen Bewegung drin sein muss in nächster Zeit, weil in der Art und Weise, glaube ich, wird es nicht mehr funktionieren.
Und erzwingen wird man die IGGÖ nur schwer können, obwohl man sie ja geschaffen hat zur politischen Kontrolle.
Ich glaube, das ist eine zivilgesellschaftliche Frage auch. Ich glaube, dass man da gar nicht auf die muslimische Glaubensgemeinschaft oder sonst was. Ja,
aber ist eigentlich
oder Moscheeverbände, mag sein, aber ich glaube, dass es, und da gibt es halt Bewegungen wie in Deutschland, die Alhambra-Gesellschaft, die jetzt wirklich da anfangen und Riesenprobleme haben, auch innerhalb der Muslime. Aber ich glaube, das Problem kann nur Politik gemeinsam mit den Muslimen selbst machen.
Also es braucht ein stärkeres, viel stärkeres Bekenntnis wieder von Muslimen zu dem Land und zu der Wertegesellschaft. Ich verwende diesen Begriff bewusst, obwohl er sehr inflationär gebraucht ist, aber zur westlichen Gesellschaft, in der sie leben. Also man kann nicht sagen, ich arbeite nur hier, aber im Kopf bin ich in der Türkei oder in Syrien. Sie müssen wieder stärker ankommen, das muss auf allen Ebenen wieder gelebt werden. Das ist in den letzten 20, 30 Jahren viel zu wenig eingefordert worden. Vorher schon, dann begann die Flüchtlingswelle 2015 mit sehr konservativen Strömungen wieder und jetzt fliegt es uns teilweise echt um die Ohren. Das sieht man auch daran, dass mittlerweile Politiker wie unser Bundespräsident, ein Grüner, ein Linker, deutlichste Worte findet, die man nie gedacht hätte. Der sagt, wer nicht homosexuell akzeptiert und gleichberechtigt, der ist bei uns nicht willkommen. Also auf gut Wienerisch soll sich schleichen. Jörg Leichtfried, Staatssekretär im Innenministerium, jetzt gerade gelesen, der, wo ich mir dachte, ich habe dreimal nachgeschaut, ob das Zitat von ihm ist, weil es eher so klassisch ÖVP Kurz oder FPÖ wäre, aber wirklich deutlichste Worte, also da hat ein Bewusstseinswandel stattgefunden, weil man auf allen Ebenen erkannt hat, man muss sich jetzt wieder stärker drauf committen, das ist kein Selbstläufer, Säkularisierung, Liberalisierung, Grundwerte, gemeinsames Leben, ist kein Selbstläufer und da muss man jetzt einfach wieder mehr dafür tun, als einfach eine Gemeindebauwohnung zur Verfügung stellen und eine Mindestsicherung auszuzahlen oder Schulen aufzubauen. Es geht darüber hinaus, so wie die guten 1968er immer gesagt haben, das Politische ist privat und das Private ist politisch. Also man muss sich diesen Dingen wieder widmen und da sind wir mitten in dieser breiten Diskussion und deswegen ist auch unser Buch eben ein sehr breites Buch, eigentlich auch ein Integrationsbuch über weite Strecken, weil diese Lebenswelten ja wir eintauchen müssen, um zu schauen, wie wir da rauskommen aus dieser Radikalisierungsfalle.
Mhm. Apropos rauskommen, ja, möglicherweise gibt es da ein Handyverbot auch bei den Tipps dabei, dass eine mir nahestehende Partei gerne in Wien umgesetzt hätte, umgesetzt sehen würde oder hat mit einem Erlass.
Ja.
Kopftuchverbot ist auch angesprochen in eurem Buch, vielleicht aus meiner Sicht der abschließende Punkt. Wird ja auch immer sehr stark diskutiert, Kopftuch als Ausdruck der individuellen Selbstbestimmung der islamischen Frau versus dem Ding, das den kleinen Mädchen angezogen wird.
Haben wir jetzt, glaube ich, im Buch so dezidiert drin.
Aber ist
genau, ist sehr, sehr verwandt damit.
Ja.
Ich recherchiere aktuell gerade eine Geschichte dazu. Ich komme gerade als Favorit und habe mit Mädchen gesprochen, die mit 13 schon den Kopftuch auf haben.
Ja.
Kleiner Einsprengsler.
Okay.
Aber ist natürlich sehr verwandt damit und ist auch natürlich extrem heikel, extrem schwierig und aber auch gleichzeitig von sehr hoher Symbolkraft. Also die Lehrer, die jetzt das Handyverbot exekutieren sollen, die freuen sich natürlich schon darauf, wenn sie dann auch noch ein Kopftuchverbot exekutieren sollen. Bei Mädels, die, wie es der Stefan erzählt hat, dann auf TikTok gesehen haben,
wie cool das
so ist. So Hijabi-Influencerinnen, wie cool das ist und gerade in der Pubertät sind und das quasi vielleicht auch noch geschminkt tragen und dann kommt der Lehrer und sagt, du darfst das nicht, das ist verboten. Das wird
eine spannende Diskussion, vor allem ich habe es jetzt nicht gelesen im Regierungsprogramm, ob das Kopftuchverbot jetzt nur in den Schulen gilt oder auch außerhalb den Schulen. Na, das ist natürlich auch eine Definition. Also darf sie mit dem Kopftuch in der U-Bahn zur Schule fahren und da gibt es runter, wie es zum Beispiel in Frankreich der Fall ist. Also da gehen die die jungen Mädchen fahren mit Hijab und kurz vor der Schule, wenn sie reingehen, tun sie ja runter. Also das ist eine Diskussion. Ich bin generell, also meine Meinung dazu ist, ich glaube, unter 14 kann man das machen. Ich glaube, das wäre notwendig. Darüber hinaus ist es natürlich eine Frage, die glaube ich, da kann man nicht mehr eingreifen als Gesellschaft. Aber was schon klar ist, das Kopftuch ist ja das sichtbare Machtsymbol des Islam, also des politischen Islam. Und wenn man sich jetzt vielleicht abschließend noch auf TikTok anschaut, also das Kopftuch ist eins der zentralen Themen, auch der Prediger, der Frauen etc. Das ist ein unfassbarer
Hype. Ohne Kopftuch, also ganz überspitzt, ohne Kopftuch kein Islam in der Wahrnehmung.
Ja, genau.
Weil eine säkulare Muslime erkennst du nicht auf der Straße. Und weil, was sie glaubt oder nicht glaubt, aber das Kopftuch ist deswegen ein Machtinstrument. Und bei allen diesen Fragen, die wir diskutiert haben, geht es im Wesentlichen auch um Macht, auch um die Islamverbände, die da weiter aufs Kopftuch schauen, auch nicht nach außen, aber nach innen, weil das ihre Macht weiterhin begründet. Und die Macht auch den Menschen und Jugendlichen zu erklären, was gut und was böse ist, ist auch ein Machtinstrument. Das will man nicht aufgeben. Deswegen ist, du wolltest am Anfang diese klare Unterscheidung Islam-Islamismus. Da wird es dann wieder schwierig.
Ich könnte ewig weitersprechen mit euch.
Wir kommen gerne wieder.
Ja, bitte. Vielleicht gibt es eine Fortsetzung mit einer Aufwärtsbewegung oder positiven Entwicklungen, wäre schön.
Wir hoffen, ja, nach dem vielen Buch also, umschreiben und immer wieder aktualisieren und dann ständig SMS, euer Buch kommt ja gerade zur rechten Zeit und woher wusstet ihr das?
Also was uns wichtig ist in der Debatte, und ich glaube, dass, und darum haben wir auch das Buch geschrieben, wir wollen erstens nicht pauschalisieren, sondern wir wollen auf was hinweisen, was viel breiter ist, als viele denken. Also es geht nicht um den Terror, ja, das ist, wie du gesagt hast vorher, die Ultima Ratio, dass es wirklich einige gibt, die der Meinung sind. Die kann man zum Teil vielleicht aufhalten, zum Teil kannst du das nicht aufhalten, aber wir müssen schauen, dass diese Islamisierung, diese schleichende politische Islamisierung, die da bei Jugendlichen sich verfestigt, dass die wirklich ins Bewusstsein von allen kommt, weil wir leben ja alle in Parallelwelten, wir wissen nicht, wie es in der Schule zugeht, wir wissen nicht, wie es in islamischen, muslimischen Familien zugeht, wir kennen das einfach nicht, diese Lebenswelten.
Und vieles kann man sich auch einfach nicht vorstellen. Genau,
und das war uns wichtig,
weil man komplett einen Bezug hat zur Religion.
Genau, und das war uns wichtig, dass wir diese Lebenswelten einfach beschreiben und sagen, okay, wie geht es den Flüchtlingen, wo kommen die her, aus welchem sozialen Umfeld etc. Um dieses Problembewusstsein muss man einfach das verstehen. Ja? Also warum sind die so anfällig? Und daraus kannst du dann Lösungen basteln, die hoffentlich auf fruchtbaren Boden fallen.
Wunderbar. Wir haben ungefähr nur 5% erzählt vom Buch, also der restlichen genau. 95% im guten Handel
Wir schließen mächtige Influencer ab sofort im
Handel. Wir schließen mit einer dringenden Kauf- und vor allem Leseempfehlung hier. Ich bedanke mich fürs Kommen, Clemens Neuhold und Stefan Kaltenbrunner.
Danke für die
Einladung. Vielen Dank fürs nette Gespräch.